Ein unvermeidlicher Gast. Das unvermeidliche Thema. The End. Ein Radio 1 Podcast auf Leben und Tod.
Ich darf heute jemanden begrüßen, den ich, das muss man immer vorher einmal sagen, den ich mittlerweile länger kenne und deren Name, und das finde ich total interessant, mir immer wieder über den Weg läuft, wenn es um die Frage geht, wo gehen vor allem Frauen modern mit ihrer Trauer um, was auch immer das heißen mag. Ich freue mich, dass Brenda Strohmeier zu Gast ist.
Hallo.
Die einige als Autorin kennen werden, von wie vielen Büchern mittlerweile?
3,5 vielleicht.
3,5, ein halbes ist in Arbeit. Viele Berliner werden Sie wahrscheinlich kennen, weil Sie ein relativ erfolgreiches Format in der Urania macht. Das heißt Sex Education.
Ja. Geht es um Sexualaufklärung für Erwachsene. Ist auch ein Podcast auf Radio 1. 5 vor 6 heißt es da.
Und da haben wir uns auch regelmäßig gesehen, aber wir beide kennen uns aus einem anderen Grund. Du hast verhältnismäßig früh deinen Partner verloren.
Ja, er war 54 und ich war 10 Jahre jünger. Das ist schon verhältnismäßig früh. Also ich habe mal geguckt, wie viele Witwen es gibt in diesem Alter in Deutschland. Das ist wirklich ein Mini-Bruchteil von den Leuten, die jedes Jahr Witwe werden.
Die so jung
ihren Partner verlieren.
Darf ich fragen, möchtest du erzählen, was passiert ist oder woran ist er verstorben?
Na klar. Mein Mann hatte eine sehr seltene Krankheit, eine Gallengangsentzündung, primär sklerosierende Cholangitis. Was bedeutet, dass deine Gallengänge, das ist ein Delta, was an deiner Leber dranhängt und dazugehört und quasi zur Entgiftung der Leber gehört, was dann sklerosiert, also so nicht mehr durchlässig wird. Das heißt, deine Gallengangsflüssigkeit kann nicht mehr abfließen, deine Leber geht kaputt. Und er hat eine Leber gebraucht. 2009 hatte er eine neue Leber bekommen. Und dann hätte er 2016 nochmal eine gebraucht. Und das hat er dann nicht mehr erlebt.
Also ist das eine Krankheit, die im Normalfall tödlich verläuft? Oder ist das bei ihm nur schlecht verlaufen?
Also es ist eine Krankheit, gegen die es eigentlich nur ein Mittel gibt, ja, das ist die Transplantation und da hatte er Glück, das hat er dann relativ schnell bekommen gehabt. Also es ist wirklich so eine Krankheit, hast du Pest und Cholera, kriegst du noch was dazu, weil also die Grunderkrankung ist in der Regel eine chronische Darmentzündung, eine Cholangitis in seinem Fall und manchmal, wenn du das hast, oder kriegst du das halt auch noch. Und dann, wenn du dann die Transplantation hast, kann es dir passieren, dass es wiederkommt. Und bei ihm ist es halt wiedergekommen.
Weißt du noch, wie alt ihr beide wart, als diese Krankheit quasi in euer... Wart ihr da schon ein Paar, als diese Krankheit in euer Leben kam?
Ja, das war 2009, glaube ich. Ich weiß, das war irgendwie so ganz bizarr, weil das war wahnsinnig schönes Wetter. Es war im Juli und Volker Süß, mein Mann, saß irgendwie vorm Verlag, wo ich gearbeitet habe. Und das war wirklich ein Häufchen Elend. Und ja, da waren wir, er war Mitte 40 und ich war Mitte 30. So.
Und wie erinnerst du dich dran, war quasi die Nachricht, war das schon, das ist eine Krankheit, an der ich sterben könnte oder ist einfach erstmal nur eine gefährliche Krankheit, mit der wir umgehen wollen?
Seine erste Diagnose war noch krasser. Da hieß es, er hätte einen tödlichen Gallengangskrebs. Das ist ein Glatzkin-Tumor. Das ist sowas, wo die Ärztin schon irgendwie interessiert guckt, weil das sieht man sehr selten und auch so diese Faszination von Kranksein irgendwie auf einmal auch durchkommt. Und das war so eine Ärztin, die sah aus wie so eine, was weiß ich, im Film wäre es so eine russische Geheimagentin, so eine wahnsinnig schöne, schwarzhaarige Frau mit ganz blauen Augen, wirklich unfassbar schön. Die so ein bisschen das interessant fand, man merkte das, und die dann aber so einen Zettel nahm und so aufmalte, wie man das jetzt wegschneidet, und wenn man das da nicht wegschneiden kann, dann braucht man halt eine Transplantation oder man ist tot. Das hat ungefähr 2 Minuten gedauert.
Du warst dabei bei dem Gespräch?
Also ich weiß gar nicht mehr, wie dieser Ablauf war, warum, an welchem Punkt er dann da saß, aber bei diesem eigentlichen Gespräch, was man damit macht, ja, da war ich dann dabei, als das erste Mal das Gespräch darauf kam, okay, da hilft eigentlich wahrscheinlich nur Transplantieren.
Okay, und da war quasi durchaus im Raum, dass das nicht gut verläuft.
Naja, es war ja erstmal im Raum, kann das ein tödlicher Krebs sein? Und wir sind da wirklich, bis nach der Transplantation gab es durchaus diese Variante, und die war eigentlich, wegen der hat er auch ganz schnell eine Leber bekommen, dass da irgendwas in einem wächst, was 100% tödlich ist, wie Bauchspeicheldrüsenkrebs. Ja,
so. Das ist ja so absurd, ne? Ich bin jetzt kein Arzt, aber wenn ich mir vorstelle, okay, tödliche Erkrankung, Diagnose wird gestellt, aber eigentlich kann man es nicht zu 100% verifizieren. Also was, wie absurd ist das, oder?
Ja, das ist ja ganz oft so. Du kannst halt in den Körper nur bedingt reinschauen. Also du kannst nicht, diese optischen Verfahren sind einfach nur so bedingt gut. Und diese Gallengänge, da siehst du da halt irgendwie nur, dass da was ist. Aber du kannst nicht genau sehen, ist das jetzt ein Tumor oder ist das jetzt halt eben so sklerosiert? Ist das jetzt irgendwie, ja.
Dann nochmal zurück zu dem Punkt, er hatte dann das Glück, dass er relativ schnell, weil es eine falsche Diagnose gab, ein Organ bekommen hat, Transplantationsorgan. Das ist ja schon quasi einmal so ein bisschen neu geboren werden, oder?
Ja, der hatte auch sehr gute Laune, als es dann zur Transplantation ging. Das war auch ganz schön, da rief, man darf eigentlich nicht sagen, was man für eine Leber bekommt, aber dann rief morgens jemand an und sagte, oh, Herr Gunske, wir haben so ein Top-Teil für Sie.
Was ist ein Top-Teil?
Super Leber.
Also jemand, der möglichst wenig getrunken hat in seinem Leben.
Das war eine juvenile Leber.
Ah, okay.
Eine ziemlich wahrscheinlich von einem sehr jungen Menschen, die war auch sehr klein. Und du unterschreibst, also ich weiß nicht, wie das jetzt ist, aber damals war das so, dass man noch unterschreiben konnte, man nimmt quasi so eine Art Reste-Leber. Ja? Du nimmst alles, du bist fit, du kannst ja auch schon die 80-jährige Oma in dir wieder aufpeppen. Es gibt keine Altersgrenze für Leberspenden. Also,
okay, kann man immer.
Du kannst irgendwie, genau, du kannst auch wirklich also ich bin ja Organspender, ich würde mich freuen, wenn ich mit 90 noch irgendeinem jungen Menschen über die Straße helfen kann.
Was mich dennoch interessiert, ist quasi, erinnerst du dich dran, wann du das erste Mal, also man hofft ja einfach ganz, ganz, ganz lange und immer guckt man, wo kann Sachen gut gehen. Wann hast du das erste Mal gedacht, oh Gott, was ist eigentlich, wenn Volker mir wegstirbt, wenn der sehr früh verstirbt? Erinnerst du dich daran?
Ach, das kam auf jeden Fall natürlich das erste Mal mit dieser Diagnose, dieses, was machen wir jetzt eigentlich, wenn es das jetzt war? Wir haben jetzt noch 3 Monate Zeit oder was auch immer, was macht man jetzt damit? Und ich bin ja sehr gut im Organisieren. Wir sind erstmal aufs Land, in so ein Landhaus gefahren mit Sauna und dachte, wir machen uns das jetzt mal schön, soweit das geht. Das war aber irgendwie gut. Also, und das ist ja sowas, was man ja eigentlich also ich habe das immer, setzt mich aber auch unter Druck, ja, diese Endlichkeit zu wissen, hey, ist ja bald vorbei irgendwie, weil ich bin jetzt seit 30 Jahren in Berlin, das ging rapzap um, ja, in 30 Jahren bin ich 80. Was mache ich eigentlich mit dieser Zeit? Also diese 3 Monate, die ticken ja eigentlich immer.
Hatte er denn zu dem Zeitpunkt, hat es körperliche Beschwerden gemacht? Wie muss ich mir das vorstellen? Hat er körperlich
gelitten? Der war ein bisschen müde. Das ist das, wenn deine Leber kaputt geht, dann bist du ein bisschen müde. So,
und irgendwann siehst du ein bisschen gelb aus, ne?
Das hat er nie erreicht, diese Phase.
Okay.
Das war sehr früh entdeckt. Das war
okay.
Zufallsbefund, ja, weil er hatte irgendwie schlechte, wegen was anderem war er dann irgendwie Blut abgeben und dann haben sie gesagt, trinken Sie. Und Volker hat sehr, sehr, sehr mäßig Alkohol getrunken.
Er war kein Trinker.
Überhaupt nicht, nein. Und dann aber hatte auf einmal so Blutwerte wie so ein oller Alkoholiker. Und so sind sie halt darauf gekommen.
Okay, quasi. Das ist der erste Schritt der Krankheit, war eine Fehldiagnose, weil man es nicht genau einschätzen konnte. Dann relativ glücklich aufgrund der falschen, harten Diagnose eine Transplantation. Und dann ging es erstmal wieder bergauf, oder?
Ach, das war schon sehr schwer. Also ich verstehe heute eher Leute in der Reha-Klinik, haben wir solche getroffen, die gesagt haben, sie würden sich nicht transplantieren lassen. Das ist ja erstmal wahnsinnig, weil du kannst ja, wenn man, wie heißt der nochmal aus Dallas, J.R. Ewing, wie heißt denn der
Larry Hagman,
der lebt doch schon seit 1000 Jahren mit seiner neuen Leber und das triffst du auch. Es trifft Leute, gerade Lebertransplantationen können sehr angenehm sein, also da kannst du 20 Jahre leben und hast gar kein Problem und du giltst ja auch noch nicht mal als behindert, wenn du das bekommst, ja. Aber ich verstehe auch Leute, die sagen, nee, also gerade das ist mir jetzt echt zu hart, weil das ist schon ein harter Weg.
Okay.
Also er hatte dann.
Was meinst du damit?
Na, er hatte ziemlich viele Nachoperationen, weil die das vielleicht auch zu schnell gemacht haben. Also, der kam dann irgendwie nachts um 3 ins OP oder dann irgendwie sehr spät dran. Und ich erinnere noch, wie die OP-Tür aufging und da waren sehr müde Leute, so ein Team. Und die dann so, wie noch einer? So
Sachen, die man sich wünscht, wenn man eine lebensnotwendige OP bekommt, ja.
Ja, und das war der Arzt interessanterweise, der in gewisser Weise später dann auch auf dem Gewissen hatte, weil Volker ist ja an einem Arztfehler gestorben. Die haben ihm, er brauchte eine Drainage, die man wirklich nur braucht, wenn man sehr, sehr, sehr krank ist, und haben ihn in die Lunge gestochen. Und das war ironischerweise genau dieser Arzt, der damals diese Tür öffnete.
Die diese OP auch nicht so gemacht hat, wie sie hätte verlaufen.
Das weiß ich alles nicht. Ja, ich will jetzt, tut mir leid, ich will jetzt hier da auch keinen Arzt. Ich habe ja auch nie was, auch auf deinen Rat hin, ja, nie irgendwas Juristisches unternommen. Ich will jetzt da jetzt auch keine untragbaren Anschuldigungen vorbringen. Aber so, das ist so meine Wahrheit, die ich jetzt hier so zusammen konstruiert habe.
Aber geh nochmal zurück zu dem Schritt, was du gerade erzählt hast, dass dein Eindruck war, dass das für ihn ein sehr schwerer Weg war nach der Transplantation. Hat er das bereut?
Nein, der wollte wahnsinnig gerne leben. Und der hat es überhaupt nicht bereut. Wir haben wahnsinnig schöne Jahre zusammen gehabt. Das war ganz toll, dass wir zusammen sein durften so lange. Aber der hatte zum Beispiel sehr viele Kopfschmerzen. Hatte jahrelang immer Kopfschmerzen. Und dann kam
Nach
der OP. Und dann kam ja irgendwann auch die Krankheit nochmal zurück. Und das ist ganz fies, weil dann hast du so Entzündungsschübe. Und das sind immer, du meinst immer genau in deinem Körper, du hast gerade Fieber und dann geht wieder was kaputt. Du merkst richtig, ja, dass dann wieder so ein Stück kaputt geht. Und dann hatte er nochmal eine OP, wo sie versucht haben, ein Stück, also der quasi, man hätte ihm einen Reißverschluss machen sollen, ja, auf seinen Bauch. Dann kriegst du, das heißt Mercedes-Narbe.
Sowas gibt es technisch mittlerweile, ne?
Ehrlich? Ja, sowas wäre praktisch, naja. Aber er hat dann wirklich, das heißt, wenn du transplantiert bist, ist so das heißt Mercedes-Narbe, weil du so einen Stern hast. Aber wenn du dick bist, sieht der auch wirklich aus wie ein Mercedes-Stern. Wenn du sehr dünn bist, sieht es einfach aus wie so ein T. Und der war sehr dünn. Und diese Narbe, die haben sie so oft zusammengetackert und auseinandergeschnitten. Das ist schon krass. Das ist schon echt Metzgerbetrieb. Ja.
Das heißt also, nach der Transplantation war das Thema Krankheit nie ganz weg, aber es war wieder ein halbwegs normales Leben für euch möglich? Oder war da immer dieses Damoklesschwert, was über einem schwebt?
Ich habe das eher gesehen als er. Er wollte das auch alles gar nicht wissen. Also ich habe immer die Zahlen angeguckt und dachte, okay, Durchschnitt 10 bis 20 Jahre lebst du mit seiner Situation.
So abgeklärt hast du darauf geschaut? War das, oder so ist das dein Hilfsmittel gewesen, damit umzugehen?
Mein Hilfsmittel, damit umzugehen, ist ja sowas zu rationalisieren, zu organisieren, immer zu sagen, du hast so eine Patientenverfügung, ich möchte gerne wissen, was du willst, ja, wenn ich da stehe. Und du brauchst es ja tatsächlich irgendwann. Es kam ja irgendwann der Moment, wo der Arzt sagt, was wollte denn der Mann? Und dann habe ich diesem Arzt so lustige Fotos von Volker gezeigt und gesagt, naja, der wollte halt immer, immer, immer. Und ich habe ihn dann auch irgendwann mal gefragt, willst du denn immer noch? Also irgendwann wollte er vielleicht auch nicht mehr, sondern er fragt mich, willst du denn immer noch? Und da hat er gesagt, naja, ich weiß es nicht mehr, aber er hat es nicht verneint. Und in dem Moment kriegst du alle Behandlungen, die du kriegen kannst. Das hat eben noch mal 5 Tage Intensivstation eingebrockt. Ich weiß nicht, vielleicht hat er ja auch noch eine schöne Zeit dann gehabt. Weißt ja nicht, aber ja.
Da war er aber schon nicht mehr ansprechbar für dich.
Der lag nachher lange im Koma, ja.
Und dann, du hast das gerade schon kurz angeschnitten, kam irgendwann der Tag, wo wir beide uns das erste Mal über den Weg gelaufen sind und saßen, glaube ich, genau hier, wo wir jetzt auch sitzen, bei dir im Wohnzimmer, nur dass wir zu dritt hier saßen.
Ja, weil das noch Volkers bester Freund war auch noch dabei. Das war ja gut für mich, dass der da war.
Der dich damals unterstützt hat, ab dem Moment, wo er verstorben war.
Ich habe kein richtiges Zeitgefühl, aber es waren mehrere Wochen, dass der im Koma lag. Und er hatte auch Hirnblutung und es war eigentlich schon klar, dass der sehr wahrscheinlich stirbt.
Okay, das war ab einem gewissen Punkt klar. Das
ab einem gewissen Punkt. Also ich hatte schon auch quasi sehr, sehr lange, ich hatte dann wirklich jahrelang Zeit, mich darauf vorzubereiten. Und dann hatte ich noch wochenlang Zeit, mich darauf vorzubereiten. Aber in dem Moment, wo diese Meldung kam, wo dann das Krankenhaus anrief und sagte, wie schnell können Sie denn da sein? Das ist echt interessant. Also ich hatte ja immer gedacht, ich bin so rational. Also, aber das ist, da hab ich echt gedacht, das knallt bei mir alles durch. Das war wirklich krass. Also ich habe auch wirklich da, ich habe wirklich geschrien wie am Spieß. Wie in so einem schlechten Film, ja.
Willst du kurz Pause machen?
Schon in Ordnung. Ja, das ist ja kein Spaß.
Ich glaube auch, das ist was zumindest ich immer wieder beobachte, dass so ein richtiges Vorbereiten gibt es einfach nicht. Also ich habe hab das ein paar Mal als These gehabt, dass ich dachte, kann man sich darauf vorbereiten? Ja, man kann das durchspielen. Aber jetzt auch mittlerweile aus eigenen Erfahrungen, die Emotionen, die da kommen, also ich konnte mir die nicht vorstellen. Das ist nichts, was man sich irgendwie ausmalen kann vorher, was mit einem passiert, wenn so eine Nachricht dann wirklich kommt und du das selbst vorher weißt, dass die jetzt irgendwann kommt. Dennoch hast du das geschafft, aus dieser Situation heraus deinen Mann zu verlieren, da durchaus, ich will mal sagen, eine Energie zu gewinnen, Sachen zu schaffen. Du hast ein Buch geschrieben, was mir mittlerweile ganz häufig über den Weg läuft. Ich hoffe, der Titel ist jetzt nur über seine Leiche.
Korrekt.
Und ich habe das dir im Vorfeld erzählt für das Gespräch, dass ich das interessant finde, dass das so ein Unter-der-Hand-Buch unter Frauen geworden ist, die ähnlich jung oder sich jung fühlend Witwe werden. Erzähl kurz was zu dem Buch vielleicht, bevor wir da...
Ja, das Buch ist so ein bisschen ein Zufallsding, weil mich eine Literaturagentin so vielleicht, ich glaube es war so 1-2 Jahre nach Volkers Tod, ich war ein Jahr nach Volkers Tod, kontaktierte und eine andere Idee hatte, was ich mit ihr machen sollte. Dann bin ich da hingegangen. Ich war also die Idee, war ich so mittelbegeistert oder ich konnte dazu gar nicht viel sagen. Und dann sagte sie, die Agentin, ja, was mich wirklich umtreibt. Also, weil das, ein gutes Buch muss ja einen inneren Bums haben. Und dann habe ich gesagt, ja, natürlich treibt mich gerade um. Wie ist das Leben nach dem Tod? Ja, und zwar für mich, nicht für Volker. Vielleicht auch ein bisschen interessiert mich schon. Aber also, wie gehe ich damit um? Und dann fiel meiner Agentin, oder damals noch nicht meine Agentin, jetzt meine Agentin, fiel ihr ein zu sagen, ja, es ist ja interessant, sie hätte da so ein Buch zu liegen, wie man dazu sagt in Berlin, ne? Sie hätte da so ein Buch zu liegen, 33 Dinge, die ich gelernt habe nach meiner Scheidung. Ob ich mir nicht vorstellen könnte, sowas zu schreiben, nur für den Tod. Und da habe ich gedacht, ja, eigentlich ja. Weil ich hatte tatsächlich schon vorher mit einer inzwischen guten Freundin, die auch wie ich Witwe wurde gleichzeitig und auch relativ jung war, hatten wir so ein Do's and Don'ts zur Behandlung von Witwen geschrieben.
Okay, erzähl mir, da bin ich neugierig.
Ja, das ist lustigerweise vielleicht auch der schwächste Teil von dem Buch, das ist jetzt hinten dran, weil da die Witwen so unterschiedlich sind, ja, was die wollen, das kann man so wenig verallgemeinern.
Was ist das, was du damals wolltest?
Ja, ich bin da viel toleranter als da meine Freundin, die hatte sich viel mehr genervt, also so von so Kondolenzanrufen, wo die dann viel betroffener sind als du selbst zum Beispiel. Ja, das kann ich mir vorstellen, wenn dann so jemand dran ist und so.
Oder, ja, aber das ist, also da gibt es auch einfach eine gute Trauererklärung für. Das ist ganz häufig so, dass die Menschen, die ganz nah dran sind, für die ist das so folgerichtig, was da passiert. Die haben häufig die Schwere der Erkrankung gesehen. Ne? Und natürlich bist du auch unglaublich traurig, aber für die anderen ist da nur so ein Schockmoment mit bei. Viele von den Menschen, die den Podcast hören, haben Menschen auch verloren an den Krebs. Und gerade bei Krebs, so die letzten Wochen, wenn das so ganz rapide und schnell bergab geht, das ist eine Information, die fehlt häufig denen, die in der zweiten Reihe sind. Und umso betroffener sind die dann, ja.
Ah ja, das hatte ich, ich hatte wirklich auch nur einen Fall, wo ich dachte, das war eher so ein entfernter Bekannter, der dann weinend vor der Tür stand und ich so, nee, Entschuldigung, ich kann jetzt nicht.
So, ich kann nicht dich auch noch trösten.
Das ist jetzt falsch rum, ich muss jetzt irgendwie mal für mich sorgen, ja.
Wohl eine Frage, eine Sache, die ich beobachtet habe, wie das bei dir war,
ich habe häufig das Gefühl, dass vor allem Frauen in so eine fast schon Care-Arbeit fallen, wenn sie trauen, und ganz häufig leider sehr doll auf alle anderen schauen und nicht sich fragen, was macht denn das gerade mit mir? Wie war das für dich in der Phase? Also konntest du bei dir bleiben oder hast du auch über alle anderen nachgedacht?
Ach, ich bin nicht so der Super-Carer. Sonst hätte ich das vielleicht auch nicht, so eine gute Zeit mit Volker gehabt zum Schluss. Also ich mache mir so bedingt Gedanken um andere. Das war dann auch manchmal vielleicht auch ein Fehler, weil ich manche nicht so berücksichtigt habe, wie ich sie hätte berücksichtigen können bei der Trauer. Aber, also bei der Trauerfeier, also Vorbereitung. Aber ach, im Prinzip, ich habe kein Kümmergehen oder sowas. Also ich bin eh eher jemand, die dann so schlechte Witze macht. Und ich habe, glaube ich, sehr lange gebraucht zum Trauern, weil ich das in sehr kleinen Dosen bei mir ankommen ließ. Ich bin halt eben kein Klagewald, was sich auf den Boden wirft. Das finde ich natürlich auch eine gute Strategie, aber das steht mir halt nicht zur Verfügung. Ich verstehe das, wenn man das macht, aber das kann ich halt nicht.
Aber hast du wirst ja wahrscheinlich, also auf so ein emotionales Thema wie das Buch, gibt's erfahrungsgemäß einfach viele Rückmeldungen oder Menschen, die bei Lesungen kommen und mit dir sprechen. Also wie war da dein Eindruck? Sind das vor allen Dingen Frauen, die zu dir kommen, weil die, also was sie sich darin auch wiederfinden in dem Buch, und was erzählen dir die?
Es sind auch Männer, interessanterweise, die dann meistens mit ihren Frauen dahin gehen. Also meine Erfahrung ist, dass wenn ich ein Publikum habe, wo zufällig alte Damen drin sitzen, denen fällt alles aus dem Gesicht. Die finden das oft nicht so toll. Außer wenn es sehr ältere Damen sind, die extrem lustige Männer hatten. Die finden es dann großartig und sagen, ah super, ja, meiner war auch so lustig und endlich mal einer, dass ich mal Witze machen darf und so. Das, weil das ist ja quasi die Idee, ne, von dem Buch und von diesen, das sind ja keine 33 Ratschläge geworden, sondern es ist eigentlich ja ein Buch, wo es um den Ton geht, ja, dass es darum geht, dass eben nicht immer Trauer in einer Molllage kommt, sondern dass eben sich das auch abwechselt und dass du zwischendurch auch mal lachst, ja. Und dass der war ja auch lustig, der Volker. Deswegen ist es ja auch lustig, wenn man mit ihm verbunden ist, dann ab und zu auch über den Tod lachen zu können. Und das ist die Reaktion, die ich habe von Frauen, die so ein bisschen ähnlich sind, dass die froh sind, dass ich quasi sage, du darfst so sein. Du musst jetzt nicht in dieser einen erdenschweren Lage, du kannst es natürlich, es ist ja überhaupt kein, aber du musst es nicht.
Obwohl das wirklich einer der Gründe ist, warum ich dein Buch auch immer wieder gerne quasi empfehle, weil du quasi nicht mit einem theoretischen Überbau, sondern aus einer eigenen Erfahrung genau das beschreibst, was eigentlich fast alle Trauernden trifft, nämlich, das heißt ja nicht, du bist weniger traurig, nur weil wir nicht abends zusammen auch mal einen Wein trinken und du für eine Sekunde lachst, ja. Und da tun mir trauernde Menschen ganz häufig leid, wenn so eine, fast schon ein Druck sich aufbaut, wie muss ich trauern, ja. Und dass da quasi eine größere Bandbreite entsteht oder dass da eine Debatte drüber entsteht. Ich glaube, das hat auch was mit Menschen wie dir zu tun, die einfach sehr offen damit umgehen, nämlich, ne, also ich merke das ja jetzt, du bist total berührt, aber dennoch machst du den Brenner-typischen Witz, der hinterherkommt. Und diese Dialektik ist einfach total wichtig auch, dass die da sein darf, dass du jetzt nicht nur bedeutungsschwer mit mir sprichst. Aber wenn du jetzt sagst, die älteren Damen, wie haben denn die statistisch kaum existenten jungen Witwen auf das reagiert, was sie da lesen? Ist das für die was Mutmachendes? Was passiert da?
Also ich habe sehr, sehr, sehr immer zunehmend positivere Erfahrungen damit. Also wenn ich jetzt lese, zum Beispiel, ich war letztens bei Pützroth, den kennst du ja auch gut, ne? Das ist der einzige Privatfriedhof Deutschlands.
Wo man einmal kennt, Pütz und Roth ist ein Bestattungshaus in Bergisch Gladbach und Fritz Roth hat das irgendwann gegründet und war wirklich so ein Pionier der etwas, ich nenne mal, humaneren Bestattungskultur. Und seine Kinder, Hanna und David, setzen das jetzt gerade mit viel Liebe fort.
Das ist wirklich ein toller Ort. Ne? Da gibt es ja so einen Ort, wo man schreien kann, zum Beispiel auf dem Friedhof. Und es gibt so eine Ausstellung im Keller, wo man nochmal so deine Trauer durchleben kann. Das ist wirklich herrlich. Jedenfalls habe ich da gelesen und das war ganz, ganz gut besucht. Ich war ganz stolz. Und gerade im Rheinland, da kommt mein Buch besonders gut an, weil der Rheinländer der schafft es irgendwie so, so diese, diese Gefühlslagen immer zusammenzubringen. Du kannst da wirklich ganz traurig sein und ganz lustig. Also das irgendwie funktioniert da besser. Und da waren aber auch sehr viele Frauen, die sagen, oh, Gott sei Dank haben sie das geschrieben. Weil tatsächlich, gerade wenn die einen neuen Partner haben, gibt es ja wirklich an Frauen diese Erwartung, dass man das einfach nicht macht jetzt, dass man also wenn man 60 ist, soll man jetzt mal bitte gefällig keinen Sex mehr haben und sich nicht so schnell verlieben und schon gar nicht 3 Monate gleich danach, sondern wenn, dann nach 5 Jahren vielleicht mal, ja.
Das ist eine spannende Thematik, die ich auch immer wieder im Hinterkopf habe, vor allen Dingen, wenn ich so nur auf die Generation meiner Oma oder sowas schaue. Und wehe, einer meckert jetzt mit mir, wie gefühltermaßen normal ich das gefunden habe. Mein einer Opa, die ist die Oma sehr früh gestorben, der hat sich, glaube ich, noch 3 Frauen danach gesucht, die auch irgendwann verstorben sind. Und das war so, ja, alles klar, Opa braucht halt jemand an seiner Seite. Aber wie das quasi häufig so bei Frauen erstmal komisch beäugt wird, wenn die sich jemand Neues suchen. Weißt du noch, wie quasi dein erstes Date nach Volker ablief?
Ja, das...
Also darf man darüber reden? Nicht, dass du
natürlich darf man darüber reden. Das war so für mich ein bisschen enttäuschend, weil ich irgendwie den Typ ganz scharf fand. Und ich glaube, und der hatte mich das letzte Mal gesehen, da hatte ich so lange braune Haare. Und ich glaube, der war so ein bisschen überfordert von dieser kurzhaarigen Frau, die da irgendwie kam und graue Haare hatte. Das war irgendwie too much. Das war so,
aber der wusste schon, dass das ein Date ist, dass das kein...
ich weiß es, ich vermute schon. Der hat mir immer so lüsterne, nein nicht lüsterne, aber sehr freundliche Weihnachtskarten jahrelang geschrieben. Und die hatte ich mir schön aufgehoben und dachte, jetzt ist ja mal Zeit.
Das heißt, du hast dann quasi in dein Blackbook geguckt, so wen könnte ich reanimieren und zum Daten...
Eigentlich nicht, das war eher so, ich weiß gar nicht, warum wir da nochmal miteinander zu tun hatten und so, und dachte, ach ja, schön. Also das war so, aber was ich noch sagen wollte mit dieser Pietätswahnsinn, den die Frauen haben, das hatte ich auch in meiner eigenen Familie, also mit diesem, ich bin hier, ich muss jetzt meinem Mann treu bleiben, auch nach dem Tod. Das war ja eine wirklich urchristliche Vorstellung, das steht schon in der Bibel, dass man dem Mann gefälligst irgendwie, es sei denn, man kann Kinder kriegen, dann darf man sich nochmal binden. Aber sonst irgendwie hat man gefälligst da zu trauern oder wie die indische Witwe einfach kein Fleisch mehr zu essen und weiß zu tragen. Und mein Opa ist irgendwie dummerweise April 45 noch gefallen. Und meine Oma irgendwo in Königsberg, gibt keine Leiche. Und deswegen hätte meine Oma, wäre ja eine gute Idee gewesen, den mal für tot zu erklären, zu lassen. Dann hätte sie Witwenrente gekriegt. Meine Oma hat das 10 Jahre oder so nicht gemacht, ja, weil sie dachte, der kommt wieder. Und ich finde es so irre, weil wenn der wiederkommt, kannst du immer noch sagen, ach schön, bist da, lebst ja, ich glaube, du kannst einen schon wieder zum Lebenden erklären. Aber diese Vorstellung, dass die Trauer an irgendeiner offiziellen Erklärung hängt, also...
Ja, dann ist er wirklich weg. Obwohl das gibt es, glaube ich, häufiger, dass Menschen so diesen, sie wissen das, aber dieser letzte Schritt, der ich erkläre das offiziell, dass der häufig nicht da ist. An was ich gerade denken musste, es gab jetzt vor ein paar Wochen oder Monaten so eine Kampagne, ich glaube der Depressionshilfe, ich weiß nicht, ob das jemand gesehen hat, wo das so Fotos gab, wo Menschen lachten und dann stand drunter, das ist ein Gesicht der Depression. Hast du die mitbekommen?
Ich glaube, vage aus so einem
Augenwinkel. Ja, also ich fand das ganz interessant, weil die wirklich, also wirklich herzhaft lachende Menschen und drunter steht, so kann man aussehen, wenn man Depressionen hat. Und ich glaube, das ist sowas vielleicht auch, und da machst du natürlich deinen Teil mit, eigentlich für Trauer braucht, weil was mich umtreibt, ist auch, wie schnell häufig erwartet wird, dass jemand nicht mehr trauert.
Genau, es gehört zusammen, nicht? Dieses Gefühl, du musst einmal ganz, ganz doll traurig sein und vielleicht auch das Trauerjahr machen, schwarz tragen, keinen Sex haben, was weiß ich was, ja? Und dann aber soll es wieder voll losgehen. Dann bist du wieder normal.
Wieder normal, schön.
Genau. Und ich habe weder eingesehen, dass man so wahnsinnig schlecht drauf sein soll die ganze Zeit, noch dass man so kurz trauern soll.
Gab es nach Volker wieder einen ernsthaften Mann in deinem Leben, abseits, also der auch beziehungsmäßig da war?
Ich bin seit 3 Jahren mit jemandem zusammen. Also insofern, genau, ich habe es nicht gemacht wie meine Oma.
Und wie geht ihr beide, also ne, Volker oder diese Traurigkeit um Volker ist ein ganz großer Bestandteil von dir. Ne? Das wusstet ihr von vornherein, dass du jemand bist, die früh ihren Partner verloren hat?
Eine unserer ersten Sachen, die wir zusammen gemacht haben, wir haben uns relativ häufig so getroffen vorher, bevor es dann weiterging. Und wir sind zu so einer leider sehr schlechten Ausstellung in der CU-Galerie gegangen über den Tod. Und mein Freund ist dreimal geschieden. Und wir diskutieren bis heute, was schlimmer ist, Scheidung oder Tod. Und ich möchte gerne mal eine Frau oder einen Mensch kennenlernen, der beides erlebt hat, geschieden und verwitwet. Und würde gerne mal wissen, ich frage es immer in meinen Lesungen, ob es mir jemand erklären kann, was schlimmer ist, Tod oder Scheidung. Also, weil es gibt ja bei Ihnen in seinem Leben auch Frauen mit dem Kindern und in der Vergangenheit. Also es ist ja, wenn du dich mit Ende 40 kennenlernst,
bist die Chance ist ja jetzt eher gering, dass da noch nichts passiert.
Genau, bist du ja nicht mehr Jungfrau, also oder Jungmann. Du hast ja ein Leben. Und ich, ja, insofern, und ich glaube, Volker nicht, der steht jetzt nur, der hat jetzt eine Kerze, weil er wurde 60. Er wäre 60 geworden, deswegen hat er jetzt eine Kerze vor seinem Bild.
Also hier neben dem Schallplattenspieler steht ein Foto von. Ist das Foto, was wir damals auf der Trauerfeier
hatten? Genau, das ist das Foto. Aber das, also nicht die Karte, sondern das Foto. Ja. Genau, da muss ich jetzt so sagen, dass auf Eriks Bestattung, gibt es das immer noch, dass ihr Fotos von den Verstorbenen als Postkarte druckt?
Ja, machen wir manchmal, ja.
Ich fand das sehr nett. Genau, die sehe ich auch irgendwie überall. Bei meinen Freunden hängt diese Postkarte von Volker. Und mal hier steht sie jetzt auch. Aber als Originalabzug und mit einer Kerze davor, weil, wie gesagt, Volker wäre 60 geworden am 7. Januar. Und deswegen.
Weil man muss sagen, dass Volkers Trauerfeier oder Abschiedsfeier auch eine ist, also die sticht auch bis heute heraus. Vielleicht, da musst du, glaube ich, mehr dazu erzählen. Weil Volker war unter anderem Kinoliebhaber und Kinokritiker.
Man darf nicht Kinokritiker sagen, weil Kinokritiker, er kritisierte nicht das Kino, sondern die Filme. Das habe ich auch mühsam gelernt. Er war Filmkritiker. Und als Filmkritiker, ja, dachte ich, was machst du denn da? Und ich habe da lange überlegt, was mich immer ärgert, ist an Kirchen, also auf dem Friedhof, wo er liegt, da ist so eine kleine Kapelle und da war ganz klar, da passen nicht alle rein. Und ich habe schon so viele Beerdigungen erlebt, wo ich draußen frierend stand, während drin die Musik lief und ich gerne gehört hätte, um was es geht. Und ich wollte einfach einen Ort, der groß genug ist. Da waren, glaube ich, 186 Leute, also wo 186 Leute reinpassen. Und ich weiß gar nicht, ich glaube, es war gar nicht meine Idee. Also irgendwie kamen wir auf die Idee, dass das ein Kino ein guter Ort wäre. Und deswegen haben wir es im Kino International gemacht. Und das war wirklich, da hattest du diese irre Idee, dass man irgendwie...
Musste ich auch gerade dran denken.
Dass du die, weil das ja klar war, man... Das ist dann doch ein bisschen groß. Das ist ja dieses ganz tolle DDR-Premierenkino, in Mitte und mit so holzgetäfelten Sälen und dass das dann doch ein bisschen groß ist und man müsste es vielleicht mal ein bisschen kleiner machen. Und dann hast du gesagt, ja, da machen wir doch Blumenketten als Absperrung. Du weißt, das hat 560 Euro gekostet, diese Blumenketten.
Das weißt du noch besser als ich.
Das war der teuerste Posten eigentlich.
Ich weiß noch, dass wir nur damals auch kurz die Idee hatten, ob Volker als Körper anwesend ist. Und ich weiß, dass ihr am Abend dann, glaube ich, in so Diskussionsrunden darüber gesprochen habt, ob das angemessen wäre, wenn er da wäre. Er war nachher nicht da. Ne?
Also ich hätte das gerne gehabt.
Genau.
Aber es gab wirklich Freunde, Verwandte, die gesagt haben, ja, nur über meine Leiche. So kam dann auch langsam der Titel vom Buch. Aber genau, so dieses das schien irgendwie unangemessen für manche.
Und ich erinnere mich doll dran, weil das wirklich eine, wie ich finde, also ganz tolle persönliche Reden. Der Freund, der bei dem ersten Gespräch dabei war, als wir uns getroffen haben, hat, glaube ich, die Abschlussworte oder die erste Rede gehalten. Ich weiß es nicht mehr.
Die erste Rede.
Ja. Der hat mir die Schuhe ausgezogen. Also das, der hat das so gut formuliert und so schön. Du konntest wirklich im Saal zuschauen, wie alle bibbernd da sitzen. Und das ist aber auch was du hast das gerade gesagt, ne? Dieses, man darf auch mal fast schon ekstatisch sein beim Trauern. Da haben Leute sehr laut geweint und das ist auch, finde ich, schön. Das gehört auch auf eine Abschiedsfeier.
fand ich auch. Also so dieses und auch sehr laut gelacht, nicht? Weil die haben ja auch aus seinen eigenen Texten vorgelesen. Und das fand ich ganz interessant, weil ich hatte quasi, ich bin nicht in der Kirche, Volker war auch nicht in der Kirche. Und dann rief ich aber ja trotzdem den einzigen Pfarrer an, den ich kenne, so ein ganz cooler Typ. Und der meinte, nee, ey, mach das doch selber. Zur Not sei er ja da, der war auch da, war ganz angetan. Aber wir können das doch selber besser. Und dann haben wir das halt selber organisiert. Und wir konnten es auch, glaube ich, besser.
Also ich habe jahrelang immer noch viele Komplimente von Menschen, die damals auf der Trauerfeier waren und sich da schön dran erinnern. Und das ist was du gerade beschreibst. Ihr habt das halt als Freundeskreis, ne, wenn dann so Ideen von außen kommen. Der eine sagt, komm, wir gehen ins Kino. Der nächste sagt, das ist noch ein Anlass, den wir machen können. Dass da was ganz Tolles, Gemeinsames irgendwie entstanden ist. Und das aber trotzdem nicht heißt, dass du danach weniger traurig bist. Weil wie ging quasi so dein Weg danach weiter, jetzt unabhängig vom Buch?
Also ich habe ja erstmal eine Weltreise gemacht für 5 Monate und habe ein Sabbatical genommen und so richtig gereist bin ich am Anfang nicht, da war ich irgendwie zu verstört für, aber ich habe immer dann einen Monat meine Wohnung mit jemand getauscht über so ein Tauschportal, zum Beispiel saß ich in einer Villa in Los Angeles und mit Personal. Alles gegen meine Wohnung in Mitte getauscht.
Die also nicht groß ist, muss man dazu sagen.
Ja, aber ich musste meinen Grill nicht selber machen, sauber machen. Und da lässt sich schon, also ich finde, bei 30 Grad lässt sich es besser trauern als bei dem Wetter. Das war schon in Ordnung. Also
aber weißt du noch, du hast es gerade schön gesagt, du warst am Anfang verstört. Wie lange hat es bei dir gedauert, bis du so einen Moment hattest, wo du dachtest, so jetzt geht's raus, jetzt möchte ich was machen, jetzt möchte ich auch einen Schritt gehen?
Ach, weiß ich, so 3-4 Monate und dann bin ich angefangen, habe ich ein bisschen angefangen zu reisen. Also nicht viel, aber so ein bisschen. Dann bin ich mal im Auto von Los Angeles nach San Francisco gefahren. Und danach bin ich dann wirklich nach Japan und nach Australien und so weiter gefahren. Und das war dann auch gut. Aber ich war ja immer noch ganz komisch. Ich hatte irgendwie mal Volkers Foto in meinem Gepäck und wir sind dann so um die Welt gefahren, habe ich Volker dann aufgestellt und ich wollte einfach ein bisschen Zeit haben mit ihm alleine noch, solange er noch so da war in meinem Herzen und ich das alles so vorstellen konnte und gleichzeitig wollte ich halt auch, weil Volkers Krankheit hat uns ja sehr hier gefangen gehalten, wir waren halt maximal in Italien, aber wir konnten nicht wirklich reisen jahrelang und ich wollte halt gleichzeitig raus und gleichzeitig aber auch irgendwie mit ihm raus, das war ganz, ganz gut.
Jetzt kann man natürlich sagen, okay, du hattest eventuell die Möglichkeiten, das zu machen. Das wird vielleicht viele Menschen, die so jung jemanden verlieren, dann nicht treffen, dass sie sagen können, ey, ich nehme jetzt ein Sabbatical und mach mal ein bisschen frei. Hattest du das in irgendeiner Form vorher geplant? Habt ihr darüber gemeinsam gesprochen? Wie geht das denn für dich weiter? Also ne, habt ihr dich finanziell abgesichert und gesagt, ey, wir machen jetzt eine Lebensversicherung auf dich, damit du quasi die Zeit auch genießen kannst danach, wenn du denn irgendwann möchtest?
Sagen wir mal so, Volker hat das aus Versehen alles irgendwie, oder ich weiß nicht, in welcher Absicht hat das sehr gut gemacht. Ja? Also der war gut organisiert, aber wir haben darüber nie geredet. Also ich wusste schon nachher, wo alles ist und ich konnte das alles leicht abwickeln, aber wir haben nie über den Fall geredet. Er hat leider auch nie gesagt, Schatzi, ich habe das immer zu ihm gesagt, wenn ich mal sterbe, mach dir es schön, ja? Such dir eine neue, lass es krachen.
Freigeben.
Ja, das habe ich umgekehrt nie gehört. Ich dachte, okay, sorry jetzt.
Hättest du das hören wollen?
Ja, natürlich. Also auch umgekehrt, also ich finde es schon nett. Aber er hat wirklich, ich glaube, er hat viel dafür getan, obwohl er nicht drüber geredet hat, es mir leicht zu machen danach. Also dass wir wirklich...
Mach ich mal konkreter, was meinst du damit?
Es gab ein Testament, was ja sehr hilfreich ist.
Also, aber ihr wart verheiratet.
Wir waren verheiratet, wir haben geheiratet vorher noch, 9 Monate vor seinem Tod. Ja. Wir waren 10 Jahre zusammen und erst kurz vorher verheiratet. Und ich kann mir vorstellen, dass das für ihn auch eine große Rolle gespielt hat, dass ich quasi es leicht habe nach seinem Tod. Also dann erbst du ja ein bisschen was, ne? Und dann bist du auch allein dafür verantwortlich, wo das Grab ist und all das.
Keine Debatten.
Ich kann ehrlich gesagt das nur empfehlen. Ich sage auch immer Leuten, ja, bitte denkt mal drüber nach, ob ihr nicht doch heiraten wollt. Ja, gerade wenn keine Kinder da sind, macht ein Testament, macht eine Vorsorgevollmacht.
Bin ich bei dir, ist genau der Tipp, sorg dafür, dass eine Person, der du vertraust, entscheidungsbefugt ist für den Moment, wenn dir was passiert. Aber das heißt, ihr habt da nie drüber gesprochen, aber du hast das Gefühl, dass er schon darüber nachgedacht hat, wie kann ich meiner Brenda das Leben eventuell leicht machen. Aber was wäre dann angedeutet, wenn er jetzt gesagt hätte, du, ich möchte nicht, dass du dir nochmal jemanden suchst. Ich möchte, dass wir beide, also könnte ja ein egomaner Wunsch gewesen sein, ne? Ja. Hättest du nicht drauf gehört?
Natürlich nicht.
Natürlich nicht.
Ich habe so einen Vogel gezeigt, sag mal. Da musst du halt auch leben bleiben.
Ich möchte, dass du in ewig mit mir verbunden bist, Schatz.
Ich meine, dann darf man auch nicht sterben, wenn man solche Ansprüche hat.
Nein, aber ich glaube, das ist es freigeben und sagen, du, das ist was glaube ich, also du hast da das Ego für, ne? Das ist, und ich glaube aber, das ist wirklich, leider viele Frauen gibt, die dann auch unter dem Anspruch ihres Umfeldes leiden. Ne? Also gerade Mütter, die ihren Partner verlieren, wo die Kinder auch so eine Erwartungshaltung haben. Ne? Also so, wie gehen wir denn mit dem neuen Mann um, der da eventuell um die Ecke kommt, und müssen wir den immer sofort mit dem Alten vergleichen oder suchen wir einfach irgendwas Neues? Und wie lange das, und das kriege ich, das wirst du aber auch als Rückmeldung bekommen, wie lange das teilweise dauert nach dem Moment, wo das Bedürfnis auskommt, mal, ich hätte gerne wieder Sexualität oder ich würde wirklich gerne jemanden kennenlernen, wobei ich in den meisten Gesprächen rausgehört habe, dass der Wunsch nach Sexualität vor der emotionalen Seite da war. Ne, dass quasi Leute sagen, ich würde mal gerne wieder Körperlichkeit haben in irgendeiner Form.
Genau, es muss ja gar nicht Intercourse sein. Es geht ja oft einfach um Kuscheln, ja, um umarmt werden auf eine Art, wie Freunde das gar nicht können. Also es würde das auch Sexualität nennen. Ne? Aber es gibt ja sehr viele Abstufungen, ja, weil man sich ja da gleich irgendwie, ich weiß nicht, welche sexuellen Abenteuer vorstellt.
Nein, aber Nähe, aber ja, körperliche genau. Nähe. Können wir das, uns auf den Begriff irgendwie einigen, dass der Wunsch wahrscheinlich mal vorher da ist, bevor überhaupt die Idee auftaucht, da könnte mal wieder ein Mann in meinem Leben sein.
Ja, und da ist dann natürlich für die Kinder, das verstehe ich ja, wenn man so 15 ist oder sowas oder 10, das versteht man ja nicht, wie sehr eine Mutter auf den Geist gehen wird in 10 Jahren, wenn die irgendwie alleine bleibt.
Das ist eine gute Argumentation. Lass das zu, weil ansonsten nervt die dich irgendwann.
Irgendwann, ja. Oder du fühlst dich irgendwann so verantwortlich und dann bist du vielleicht auch noch mit Schuld, dass du das Zeitfenster hast verstreichen lassen, wo die jetzt irgendwie so in diesem Beziehungsmodus war, um noch jemand klarzumachen. Ja.
Aber ist es denn in dem Moment jetzt gar nicht zynisch gemeint, was Gutes, dass du relativ jung warst, weil du nochmal die Chance hast auf Veränderung?
Gute Frage. Ich finde, das kann man das sagen, was das Gutes, man. Ach, ich glaube, das ehrlich gesagt, was ich so höre, auch von 70-Jährigen, gibt es ja auch immer noch Liebe und neue Beziehungen. Ich glaube, diese Chance geht ja nie weg. Und wie du ja selber sagtest, bei Männern, die suchen sich ja egal in welchem Alter noch eine neue. Also, weil, ja,
mein Opa hat knallhart, also wirklich 8 Wochen nach dem Tod meiner Oma, hat er Zeitungsannoncen geschaltet. Ich weiß nicht, ob es bei dem jetzt um Kuscheln ging. Ich glaube, bei dem ging es auch ganz viel um Leben organisieren. Er war zu DDR-Zeiten so Kombinatsdirektor und der kann gar keinen Haushalt organisieren. Da ist der völlig überfordert mit. Ne?
Und deswegen haben ja Frauen oft keine Lust auf einen Partner, also in dem Alter, weil sie denken, oh Gott, ey, jetzt habe ich den da versorgt, warum soll ich jetzt noch einen? Und dann noch gepflegt, dann noch versorgt. Jetzt soll ich mir noch einen ans Bein binden? Warum eigentlich? Ja, das gibt's ja auch. Und dann eine statistische Verzerrung gibt's ja auch. Es gibt ja viel mehr Witwen, die nicht mehr heiraten als Witwer. Es gibt ja sowieso sehr viel mehr Witwen als Witwer. Und die Witwer heiraten sehr viel häufiger. Aber ich glaube, ein Punkt in der Statistik, der da nicht drin ist, ist, dass die Witwen oft mehr Rente kriegen. Also ich kriege ja zum Beispiel Witwenrente, das darf man nicht vergessen. Ich kann auch nur immer Witwen empfehlen, geht hin, beantragt die Witwenrente. Mir haben die waren sehr, sehr, sehr nett.
BFA geht man, ne?
Der BFA, ja. Die haben dann gesagt, ja, sie brauchen das jetzt nicht, sie verdienen so viel Geld. Aber wenn sie mal weniger Geld verdienen, was ich jetzt eben in dieser Phase bin, ich gerade, kriegen sie Witwenrente. Und ich so, wow.
Also die orientiert sich an der Höhe deines Einkommens?
Ja.
Aber das ist ja was, also das muss ich auch sagen, deswegen ist Heiraten immer was Gutes, weil es auch eine Form der Absicherung. Ja, ich glaube, deswegen heiraten teilweise alte Leute nicht mehr, weil sie einfach wissen, gerade wenn beide Seiten verwitwet sind, bekommen die, also auch Männer bekommen Witwen oder dann im Moment ist es Witwerrente. Das steht beiden Seiten zu. Deswegen heiraten die dann häufig im Alter nicht, weil die finanziell sich einfach besser dastehen. Und das finde ich durchaus auch total legitim, über sowas nachzudenken. Und ich finde ja immer eine Fragestellung quasi wichtig, wenn das um die, was du gerade mit Freunden im Gespräch hattest, nämlich, wer würde drunter leiden, wenn ich jetzt sterbe? Und da rede ich nicht nur über die emotionale Seite, sondern auch, wer ist quasi in irgendeiner Form einem Abhängigkeitsverhältnis oder wer würde schlechter dastehen? Und sei es nur, dass jemand sagt, ne, also ich kann vielleicht nicht mehr arbeiten und kann ich das irgendwie vielleicht zu Lebzeiten absichern, ne? Also sowas weiß ich, ich hatte die Idee und das, ich, vielleicht gibt's das mittlerweile, aber zu dem Zeitpunkt, als meine Tochter auf die Welt kam, ich hätte gerne eine Versicherung gehabt, deren Summe mit den Jahren abnimmt.
Ah ja, weil sie dich dann weniger braucht.
Naja, weil die Idee wäre, okay, mit 18 brauchst, also ne, bis sie irgendwie mit dem Studium fertig ist, ich würde gerne meinen finanziellen Teil irgendwie absichern und der kann ja mit der Zeit weniger werden, aber so eine regressive Entwicklung habe ich nicht gefunden bis jetzt so. Das fand ich traurig. Ist ja auch andersrum. Ich weiß zum Beispiel, ich weiß nicht, wie ihr das beide hattet, ich habe das mit der Mama von Tilda, dass ich meine, nee, ich muss dich jetzt nicht die nächsten 30 Jahre absichern. Ich möchte, dass das, was du beschrieben hast, ich möchte, dass du für 2 Jahre mal nicht über die Welt nachdenken musst, sondern die Chance hättest, wieder in deinem Leben anzukommen. Das ist so quasi auch unsere Überlegung gewesen. Gar nicht zu sagen, wir versichern meinen Kopf auf, ich weiß es nicht, was man braucht, um nie wieder arbeiten gehen zu müssen. Also gar nicht, dass es nicht die Fragestellung war, sondern wir wollen, dass jemand für 2 Jahre nicht darüber nachdenken muss, wie er sein Geld verdient.
Ja, das ist ja gut. Also ich meine, es gibt ja auch Leute, ich bin da ja jetzt wirklich nur ich, ja, es gibt ja auch Leute, die sagen, das ist total gut für mich, wenn ich weiter arbeite, das strukturiert mich, ja, aber es ist natürlich ein Luxus, die Entscheidung zu haben.
Genau, wie sie es nachher macht, das wäre, wenn ich völlig offen habe, ich glaube, die Option zu haben, zu sagen, ey, liebe Umwelt, ich muss mich mal für ein halbes Jahr, möchte ich mal über nichts nachdenken, ich möchte das, was du sagst, ich hatte noch was vor und das ist sicherlich ein Luxus, den man sich da leisten kann, aber der ist auch aus einer Erfahrung heraus geboren, die ich, ne, also aus dem, was du erzählst und dem, was ich bei vielen Menschen höre, nämlich das geht nicht darum, dass du die nächsten 5 Jahre nichts machst, sondern einfach mal kurz, Trauer ist nichts, was nach 14 Tagen weg ist. Und ich meine, wahrscheinlich ist irgendeine Form von Trauer doch auch heute noch bei dir da, oder?
Ja, es gibt ja die Trauerberaterin Chris Paul, die du mir damals empfohlen hast, die ich wirklich gut finde, auch die gute Trauerbücher schreibt und gute Person ist in Bonn leider weit weg von hier. Aber die sagt ja, dass ungefähr 3 bis 5 Jahre deine Gedanken um die Person kreisen. Und ich habe jetzt 5,5 Jahre quasi geschafft, wenn man so will, nach Volkers Tod. Und ich merke, dass das anders geworden ist und anders wird. Also ich merke zum Beispiel, es war an seinem 5. Todestag, das fand ich schrecklich. Aber es ist anders schrecklich und zwar in dem Sinne eher schrecklich, dass ich das Gefühl habe, dass jemand nochmal stirbt. Also in dem Sinne, dass die Trauer stirbt und die Trauer ist ja Verbundenheit. Und wenn die Trauer weggeht, ist das auch was. Es gibt ja diesen Animationsfilm, es gibt einen Animationsfilm über das Totenreich, glaube ich sogar einen Disney-Film. Auf jeden Fall geht es darum, die Toten kommen in das Totenreich und in dem Moment, wo keiner mehr an sie denkt, dann zerfallen sie zu Staub. Also erst dann sterben sie. Und ein bisschen habe ich so quasi dieses schlechte Gewissen und dieses Gefühl jetzt, dass ich nicht mehr ganz, also dass ich ihn da so, dass er mir jetzt so, dass ich ihn so ein bisschen verliere jetzt.
Das ist spannend, weil das ist was ich häufiger auch so in Gesprächen habe, dass Trauer auch eine Form von Festhalten sein kann. Ne? Also dieses, solange ich trauere, ist der da und dass das, aber glaube ich, was ist, was man auch lernen kann, nämlich dass Erinnerungen ja auch bleiben und dass es eine Kultur gibt, wie man sich an Leuten erinnern kann, ohne dass das immer gleich Trauern sein kann. Ich habe, wenn ich das zu Chris Paul da irgendwie eine härtere Formulierung irgendwann gefunden, nämlich wenn ich eine Gliedmaße verliere, wie ein Finger, wenn ich da hingucke, wird er immer fehlen und ich werde aber dennoch wieder irgendwann in der Lage sein, meine Hand zu benutzen, aber ich habe vielleicht einen Phantomschmerz und wenn ich drüber nachdenke, weiß ich, da war mal was und es wird immer fehlen, aber es wird trotzdem auch wieder okay werden und das wird dauern.
Aber weißt du, was ich an dem Bild nicht so schön finde? Weil
Das Blut,
ja, weil der Finger fehlt. Da ist ja aber noch irgendwie, eigentlich ist das ja eher so, als würde dein Finger eine andere Farbe annehmen, weil das ist ja was Schönes, dass er da ist. Also ja. Weißt du, dass er weg ist, er war ja trotzdem da. Weißt du, also dieses, in dem Moment, dieses Gliedmaßenbild, beinhaltet das irgendwie nicht. Ich bin ja so dankbar, dass ich ihn hatte.
Dieser Teil,
das ist ja das, um den man dann auch trauert, ne? Dass diese Dankbarkeit um diesen Menschen.
Und bist du da, dass du diese Dankbarkeit, das hast du dir erarbeitet oder war das von Anfang an da?
Das haben wir uns erarbeitet. Wir hatten einen sehr schwierigen Start in unsere Beziehung. Aber nachdem wir dann irgendwie zusammen waren und es schön war,
ja,
war ich eigentlich immer dankbar. Und das macht natürlich so eine Krankheit bilderbuchmäßig. Ja, ich würde noch was erzählen, ne, zu dieser 3 bis 5 Jahre Zeit. Ja, Chris Paul sagt ja, das sind so 3 bis 5 Jahre. Und tatsächlich bei mir war das dann so nach 5 Jahren. Ich glaube, es diesen, wie ich erzählt habe, schrecklichen Todestag, fand ich. Und ich habe dann wirklich kurz danach unsere Eheringe verloren. Ich hatte so eine Kette machen lassen, die ich ganz, ganz, ganz schön fand. Wofür ich hatte, wir hatten 2 unterschiedliche Eheringe, weil wir uns nicht einigen konnten. Also er hatte einen aus Platin, ich hatte einen aus Gold. Und dann habe ich diese umformen lassen zu einem Anhänger. Ja? Also seinen Platinring hat man viel größer und dünner gemacht und meinen Goldring viel kleiner und dünner und dann hingen die aneinander. Das war dann ein Schmuckstück, was halt nicht schrie, ich bin hier ein Ehering, okay, aber es war sehr bedeutsam für mich. Und ich habe das verloren, um diesen Zeitpunkt herum. Es war wirklich wie so eine Mini, wie so eine homöopathische Trauervariante, als die Todesnachricht kam. Ich habe auch so gebrüllt.
Als du das verloren hast?
Ja, als ich das festgestellt habe. Und ich meine, ich hatte das letzte Mal an, also als ich so einen Witwenfilm gesehen habe, und zwar Nomad's Land. Dieser Film, ja, wo es darum geht, dass eine Witwe fährt durch Amerika und, sorry, Spoiler, ja, hört damit auf, der Film, dass sie nochmal Abschied nimmt, endgültig von ihrem Mann, von dem Ort, wo sie mit ihm gelebt hat, und da nochmal drauf geht und da wegfährt. Und genau da verliere ich diese Eheringe, also diesen Anhänger.
Du meinst, das war was Unbewusstes?
Ja, ein bisschen, glaube ich, oder, ja, ich glaube schon.
Du hast jetzt Jahre danach mit dem Sexualitätsabend in der Urania eine völlig neue Baustelle gehabt. Habt ihr da mal im Rahmen dieser Urania-Abende über Trauer und Sexualität gesprochen? Weil es gibt ja durchaus Menschen, die zum Beispiel vermehrte Sexualität haben oder die vermehrte Sexwünsche haben in Trauersituationen. Das finde ich total interessant, dass das quasi teilweise so eine Antibewegung gibt.
Ich hatte dazu sogar Interviewanfragen schon, wo ich immer an jemand anders weitergeleitet habe. Interessant, ne? Weil ich quasi ja einerseits irgendwie so Sex Education mache und gleichzeitig aber selber gar nicht so viel Ahnung habe von dieser Kombination aus Sex und Trauer. Aber ich verstehe das, weil du bist ja so in der, nach der Trauer oder in dieser Trauerphase ist man ja auf so eine Art Emotionalität. Ich habe das so ein bisschen emotional, wie ich habe das so mit der Pubertät verglichen. Also ich verstehe auch sofort, was weiß ich, wie Joe Bidens Sohn ist ja gestorben und die Witwe ist jetzt mit dem anderen Sohn zusammen.
Das weiß ich nicht.
Und ich glaube einfach, weil man, die haben dann halt zusammen getrauert. Ne? Das bringt einen ja so zusammen. Und wenn man verbunden ist miteinander, das ist dann die Sexualität nah. Und dass man so aufgerührt ist, ich kann das total verstehen. Aber ich bin leider überhaupt gar keine Expertin. Und für den Abend wäre es mir vielleicht ein bisschen zu speziell, weil ich versuche immer so Sex-Education-Abende zu machen, die wirklich ziemlich viele Leute ansprechen. Keine Ahnung, ich meine, gut, jetzt sterben ja auch in Deutschland 900.000 Leute im Jahr. Der Tod ist ja eigentlich ein großes Thema, aber die Frage ist, ob die Zielgruppe dann so sich dafür interessiert. Aber es ist ein spannendes Thema. Ich wünschte, ich könnte mehr dazu erzählen.
Ja. Was, wo ich auch immer wieder, ne, also quasi dieser Wunsch nach Körperlichkeit ist ja auch was Haptisches, ne? Oder auch wieder so was, hat auch was mit Ermächtigung zu tun, ne? Also so zu sagen, ich bin wieder Herrin im Hause, ne? Also so, ich kann wieder entscheiden, wann was passiert. Und dass das häufig einhergeht. Und auch, was man, glaube ich, nicht vergessen darf, so kenne ich jetzt quasi auch die aktuellste Forschung zu dem Bereich, dass Sexualität ist auch ein Entspannungsmomentum, ne? Also quasi, das ist, wenn man das kann, ein Abschaltmoment, wo, wenn das gut ist, hoffentlich, dein Kopf aus ist. Und dass das quasi, wenn man das darauf projiziert und man gelernt hat, dass Sexualität der Moment ist, wo der Kopf aus ist, weißt du, was ich mit dem Begriff meine? Dass dann da quasi der Wunsch danach noch größer wird, weil ich mir diesen Zustand wünsche in der Trauer, nämlich den Moment des, da ist mein Kopf aus und da ist die Trauer nicht da, dass da quasi so nochmal ein größeres Bedürfnis nach entsteht.
Ja, das kann ich mir super gut vorstellen, aber man darf es ja auch nicht unterschätzen, die Leute, also wenn einer tot ist, dann hat das ja einen Vorteil, ne? Man kann ja nochmal von vorne anfangen, auch in der Sexualität. Also es ist ja oft so nach 20 Jahren oder sowas, ne, denn wenn man ein treuer Mensch ist, es ist ja gar nicht schlecht, sich nochmal zu verlieben, ist ja doch toll und dann betrügst du deinen Partner ja eigentlich nicht, würde ich jetzt mal sagen. Entschuldigung, Volker, ich hatte nicht das Gefühl, wirklich, also ein bisschen vielleicht, aber nicht, dass das so, genau, also man hat ja quasi, man ist ja dann Polyamor in gewisser Weise mit Erlaubnis und das ist ja eigentlich schön. Also dann kannst du ja nochmal, hast ja nochmal die Chance irgendwie, dich zu verlieben. Ich hatte ja auch erstmal eine Affäre mit einer Frau, weil ich dachte, ach, das finde ich irgendwie schön, das hat sich so ein bisschen ergeben. Ich habe irgendwie über so eine Sexparty geschrieben und die... Dann war ich da.
Hattest du vorher in irgendeiner Form homoerotische Tendenzen? Gab es das? Also war das existent? Oder?
Also schon lange nicht mehr. Das hatte irgendwie, war so ein bisschen weg. Jetzt nicht als Wunsch, aber so als, also aus meinem Leben. Weil es ja auch so, ich verliebe mich dann in Menschen und das ist irgendwie öfter, dass ich mich in Männer verliebe als in Frauen. Und das hatte sich dann aber irgendwie so ergeben und das war dann total toll. Also man kann ja so viel ausprobieren dann auf einmal. Theoretisch, ja,
glaubst
wenn man
du, sich das traut. Dass es eine Frau war, weil es ja quasi, also auch Volker folgte dann erstmal was wenig Vergleichsmomente zulässt.
Das war genau Chris Pauls Aussage. Ja, weiter, nee, oder war das mein Therapeut? Irgendjemand sagte, ja, genau, mein Therapeut war das ja, aber weiter weg von Volker geht das ja nicht, wa? So als Vorstellung.
Aber auch ja angenehm, also was ja, zu bekommen, was man möchte mit den Jahren. Ja, das klingt, als wenn du jetzt uralt bist, an Erfahrungen, die du jetzt nach dem Verlust gemacht hast. Was würdest du heute, ich weiß, Ratschläge sind immer so unglaublich dämlich, weil ich glaube, ganz viele Sachen, die du beschreibst, muss man selber erfahren oder selber gespürt haben. Aber worüber wärst du froh, dass jemand das dir vielleicht sogar vor dem Verlust von Volker gesagt hätte und gesagt hätte, ey Brenda, das ist was, das ist neuralgisch, das musst du wissen.
Also was mich wirklich überfordert hat, war der Akt des Sterbens. Wir sehen ja nie einen Toten. Oder selten. Also ich habe schon meine Oma irgendwie aufgebahrt, aber da war die gesehen, da war die natürlich total geschminkt und mein Opa, ja. Aber ich war nicht dabei, als die starben. Ich habe die nicht als echte Leichen gesehen. Ich habe keine Leiche gewaschen. Ich wusste noch nicht mal, dass ich die anfassen kann, in dem Sinne, dass ich seine Augen schließe. Und ich habe, das weißt du wahrscheinlich besser, wie man sich auf diesen Akt des Sterbens hätte vorbereiten können. Und da fühlte ich mich unfassbar schlecht vorbereitet.
Weil dir das Wissen gefehlt hat, was du machen könntest. Wenn
was
du
ich machen könnte, ja.
Das weiß ich auch immer nicht. Ne? Also dass mittlerweile, glaube ich, auch häufig Krankenhäuser da besser geworden sind, musst du sagen, in den letzten Jahren, dass da die Hospizbewegung so ihren Teil tut, ne, dass du da wirklich, dass die dich ranholen. Aber alleine das, was du erzählt hast, dass sie dich anrufen und sagen, Frau Strohmeier, wie schnell können Sie da sein? Das ist schon ein Schritt vom Krankenhaus. Es war vor 30 Jahren nicht so, dass die quasi dich gerufen haben.
Das stimmt und mich auch mitentscheiden lassen. Ne? Das fand ich schon interessant. Aber da war ich echt, das war so das, wo ich am wenigsten vorbereitet war und am wenigsten Rat vorher hatte oder mich da mal, also ich würde mich vielleicht tatsächlich mehr mit dem Sterben,
mit dem technischen Teil,
Teil des Sterbens beschäftigen. Und nachher, ja, kann ich ja einfach nur sagen, ja, man also ich fand es immer gut, wenn ich was gelesen habe, wo man mich ermuntert hat, das so zu machen, wie ich das will. Also dieses Ganze, was da modern passiert, dass ich den Bestatter habe wie dich. Du hast ja auch gesagt, macht das, wie euch das gefällt. Also das ist ja total nervig einerseits, ja, dass du alles selber machen musst, du musst alles selber entscheiden. Es gibt kein Ritual mehr, was so vorgegeben ist. Das ist ja auch anstrengend. Ich hätte jetzt gerne ein Jahr schwarz getragen. Ist doch klar, das hast du irgendwie auf deiner Stirn. Aber siehst halt
einfach.
Mach's einfach, aber da siehst du halt in Berlin einfach nur aus wie ein Architekt, ne?
Oder jemand, der ins Berghain möchte, ja.
Ja, also das ist einfach nicht zielführend. Insofern musst du dann halt alle Rituale, und ich bin nicht, wie gesagt, nicht religiös, selber entwickeln, aber es ist auch eine Chance darin, finde ich, in dieser modernen Trauerkultur, sich zu überlegen, wie möchte ich denn das eigentlich haben? Und ich darf alles erstmal überlegen, ja, dass ich eigentlich alles darf.
Das würde ich wahrscheinlich selber zu jemandem, der ganz frisch trauert, nicht so formulieren, aber diese Idee, du hast da die Chance auf einen Neustart. Ein bisschen erzwungenermaßen, aber du kannst alles, das kann nochmal richtig gut werden und nochmal wichtiger mit der Erfahrung, die du bis jetzt in deinem Leben gesammelt hast. Ja,
also und du hast ja gelernt, und ich finde diese Erfahrung, also wenn man dem Tod halbwegs offen begegnet. Also die Trauer ist ja doch auch ein Teil, ist die eigene Sterblichkeit. Also ist ja dieses Auseinandersetzen mit, ja, ich sterbe, du stirbst, wir alle fucking sterben.
Ich glaube, du hast mal irgendwann zu mir gesagt, der größte Trend in Deutschland ist Sterben, macht jeder. War ein Nebensatz von dir, der aber sehr lange in meinem Hinterkopf geblieben ist.
Ja, wir kommen doch beide aus der Musikindustrie. Du weißt ja irgendwie, ab 10.000 Platten, die man verkauft hat, war ja mal schon nicht schlecht. Dann 100.000 ist ein Knaller. Ich meine, 900.000 oder 800.000 Tote im Jahr in Deutschland. Also so viele Platten hat das letzte Mal, weiß ich nicht, Tic-Tac-Toe, ich finde die scheiße oder sowas verkauft.
Wahrscheinlich Herbert Grönemeyer mit irgendwas.
Mit oder? Irgendwas, ja. Also so, als man noch Platten hatte. Ne? Aber so, das ist wirklich lange her, dass man solche...
Und da ging es auch um Trauer bei Mensch. Das war dieses Album, was er gemacht hat, nachdem seine Frau verstorben ist.
Ah ja, genau. Also das war noch sowas. Und das ist ja wirklich viel. Ja? Also wie sehr uns das betrifft.
Na jetzt gerade, ich habe das gerade auch wieder so in Corona-Gesprächen, ne? Wie viele Verluste nicht gut verlaufen sind, weil sie durch Corona oder durch die Corona-Situation belastet sind. Wenn du es dann hochrechnest und sagst, ey, wir sind irgendwie im dritten Jahr und rechne jedes Jahr mit 900.000 Verlusten, die in Deutschland passieren. Das sind schon immense Zahlen. Was ich wirklich toll finde, um so einen Punkt auszufinden, ist, dass Menschen wie du, die die Chance haben, ne, du kommst quasi auch von der schreibenden Zunft, du hast ja lange als Journalistin gearbeitet, die genau das machen. Also das, was du dir wünschst, machst du ja gerade für andere. Du bist schon auch Role Model, ne, wo man sich jetzt Versatzstücke sicherlich rausnehmen kann. Aber dieses Mut machen, da irgendwie eigenständig weiterzugehen. Und deswegen empfehle ich auch jedem, der hier nochmal hört, auch wenn es jetzt nicht mehr das aktuellste Buch ist, nur über seine Leiche bekommt ihr, es ist noch nicht vergriffen, ich habe extra nochmal geguckt, kann man kaufen. Wir machen hier sonst nicht so richtig Werbung, aber das ist ein Buch, was auch bei uns im Laden immer in der Ausleihbibliothek steht, weil ich das gerne Menschen mitgibt. Brenda, ich danke dir, dass du so offen erzählt hast über die Erfahrungen der letzten, jetzt sind es 6 Jahre, ne?
5,5, genau. Ja, danke fürs Zuhören.
Bis ganz bald.
Tschüss.
Ein guter Abgang ziert die Übung. The End, der Podcast auf Leben und Tod. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht.